HR Info. Netzwelt.
Spielen, zocken, daddeln, ob auf der Konsole, am PC oder auf dem Smartphone. Computerspiele liegen voll im Trend und werden täglich von Millionen Menschen gezockt. Von manchen vielleicht nur, um sich die Zeit beim Warten auf den Bus zu vertreiben. Es gibt aber auch schon Spieler, die das beruflich machen. Zum Beispiel, weil ihnen Hunderttausende von Fans live in einem Internetstream beim Spielen zuschauen. Es entstehen aber auch immer mehr Vereine, in denen sich Interessierte zum Zocken verabreden, trainieren und Meisterschaften ausspielen. Computerspiele sind also gefragt wie nie und das ist jetzt Thema in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein. Die Video- und Computerspielszene ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Vor allem greifen auch immer mehr ältere Menschen zum Controller der Spielekonsole oder zum Smartphone, um zu zocken. Andreas Gielen gibt zunächst einen Überblick über die Anfänge der Computerspiele und darüber, welchen Stellenwert sie heute haben.
Mitte des 20. Jahrhunderts. An US-amerikanischen Universitäten versuchen Wissenschaftler, erste Videospiele technisch umzusetzen, bis Tennis for Two erscheint. Ein simples Tennisspiel aus dem Jahr 1958. Zwei Striche, die sich gegenseitig die Bälle abfangen. Es legt aber den Grundstein für Ataris Spiel Pong. 1972 das erste erfolgreiche Videospiel. Und der Beginn einer Revolution im Bereich der Computerspiele. Denn 1977 bringt Atari dann die erste echte Heimkonsole auf den Markt. Der Clou: Spiele können getauscht werden und man muss für ein neues Spiel nicht gleich auch eine neue Konsole kaufen. Mit rasanten Sprüngen ist der Markt für Videospiele gewachsen und wächst noch immer, auch in Deutschland. Das Marktforschungsinstitut GfK veröffentlicht regelmäßig Zahlen für den Branchenverband Game, der Interessenvertretung der Spieleindustrie. Zuletzt kam heraus, um 15% auf mehr als 3,3 Milliarden Euro Umsatz ist der Markt im vergangenen Jahr gewachsen. Damit ist Deutschland zwar der wohl wichtigste Markt für Computer- und Videospiele in ganz Europa, aber
nur ein ganz kleiner Anteil, nämlich 6% von dem Umsatz, werden auch mit deutschen Produktionen, mit deutschen Spielen erwirtschaftet. Das meiste kommt aus dem Ausland,
sagte Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbandes Game, noch vor wenigen Monaten. Inzwischen ist der deutsche Anteil weiter auf 5,4% geschrumpft. Um deutsche Hersteller international konkurrenzfähig zu machen, müssten Fördergelder fließen. Ähnlich wie im Filmbereich. Von mindestens 50 Millionen Euro jährlich, spricht Felix Falk. Denn wir haben gute Spieleschmieden, die auch immer wieder Preise absahnen. In Hessen zum Beispiel Deck 13 aus Frankfurt. Bekanntestes Werk: Ankh, ein Abenteuerspiel zur Zeit des alten Ägyptens. Sarah Wrentsch sucht bei Deck 13 neue Talente für die Spieleentwicklung. Was nicht einfach ist, sagt sie, denn viel Honorar könnten die Spieleschmieden nicht zahlen.
Wenn man Programmierer in der Bank ist, dann bekommt man wesentlich mehr Geld als in der Spieleentwicklung. Deswegen ist es natürlich der Anreiz, muss natürlich auch privat da sein, sich dazu engagieren und ein bisschen auf Gehalt zu verzichten und dann halt sein Hobby leben zu können.
Die Entwicklung eines Spiels ist teuer. Die Frankfurter Spieleschmiede Crytek soll zum Beispiel für den dritten Teil des Ego-Shooters Crysis 45 Millionen Euro ausgelegt haben. US-Blockbuster kosten noch viel mehr. Viele Länder wie Frankreich, Großbritannien oder Kanada haben bereits vor Jahren umfangreiche Förderprogramme für die Games-Branche aufgelegt, wodurch Entwicklungen teilweise bis zu 30% günstiger sind als in Deutschland. Und technische Weiterentwicklungen wie Virtual Reality oder mobile Spiele wie Pokémon Go werden die Games-Branche weiter anheizen. Gleichzeitig werden die Nutzer immer älter. Mittlerweile stellen die über 50-Jährigen die größte Gruppe der Spieler in Deutschland dar. Also auch für die Firmen aus Hessen wie Deck 13, Keen Games oder auch Crytek viel zu tun, künftige Spiele daraufhin auszurichten.
Andreas Gielen hat nicht nur auf die Anfänge der Computerspiele zurückgeblickt, sondern auch auf deren heutigen Stellenwert geschaut. In seinem Beitrag wurde schon das Entwicklerstudio Deck 13 aus Frankfurt genannt und mein Kollege Stefan Bücheler hat die Spielemacher dort besucht und berichtet, dass Made in Germany auch in virtuellen Welten funktionieren kann.
Es ist eine düstere Welt, in die der Spieler eintaucht. Ein globaler Megakonzern versucht, mit Technik und Chemie den Klimawandel zu stoppen, die Erde wieder zu einem lebenswerten Ort zu machen. Doch etwas ist katastrophal schiefgegangen und statt dabei zu helfen, die Erde zu retten, muss der Held erstmal gegen Drohnen und Zombies kämpfen.
Ich habe das fanden wir auch schon sehr spannend, wirklich mit aktuellen Bezügen zu spielen. Wirklich zu sagen, wir schauen jetzt auch nicht in die Zukunft in 200 Jahren oder so, sondern wir gehen mal 50, 60 Jahre in die Zukunft und sagen, was passiert mit der Welt?
Jan Klose vom Frankfurter Studio Deck 13 ist überzeugt davon, dass ein gutes Game auch eine faszinierende Geschichte drumherum braucht. The Search hat so eine Geschichte, eine Vision, klar, erschreckend, aber nicht komplett aus der Welt. Global agierende Konzerne, Umweltzerstörung, die Folgen des Klimawandels, das sind aktuelle Bezüge, sagt Klose.
Es ist einfach spannend, in die aktuelle Diskussion was mit reinzugeben, mal einen Blick in die Zukunft mit reinzugeben, der eben nicht so schön aussieht. Und das, finde ich, können Spiele sehr, sehr spannend machen, denn in keinem anderen Medium kann ich es wirklich erleben. Ich kann nicht rumlaufen, mich umgucken und die Gefahren so auf mich einwirken lassen, dass ich mich sogar gegen die verteidigen muss. Das schafft halt kein anderes Medium.
Klar, The Search ist erstmal ein Spiel, in dem der Gamer mit fiesen Gegnern kämpfen muss, brutal genug. Und Kämpfen ohne groß nachzudenken funktioniert hier auch. Aber das Spiel des Frankfurter Studios hat auch tiefere Dimensionen und insgesamt kommt es gut an. In den ersten 6 Monaten nach der Veröffentlichung im Mai vergangenen Jahres wurden 500.000 Einheiten verkauft, bemerkenswert für eine Entwicklung aus Deutschland. Denn der Marktanteil deutscher Spieleentwicklungen sinkt hierzulande. Unter 6% sind es nur noch und das in einem boomenden Umfeld. 2017 wuchs der deutsche Games-Markt auf 3,3 Milliarden Euro. Das sind Rekordumsätze, aber wenig davon bleibt im Land. Jan Klose weiß warum.
Ich will Spiele von den Top-Studios. Die sitzen in den USA, Kanada, Frankreich und sehr viel in Skandinavien.
Dort, wo die großen Budgets sind, dort, wo die Spielebranche in den vergangenen Jahren ganz anders gefördert wurde als in Deutschland. Hierzulande wünscht sich die Branche einen deutschen Games-Fonds. Ein Förderprogramm für Entwicklerstudios, 50 Millionen jährlich, um nicht völlig den Anschluss zu verlieren. Jan Klose geht da mit. Er sieht seine Branche weit unterschätzt.
Wir sind eine absolute Hightech-Branche. Wir beschäftigen uns mit Virtual Reality. Also so eine Technologie ist so weit vorne. Und wenn man sich anschaut, wie viel Innovation da drin ist, dann kann man nur den Kopf schütteln, wenn jemand sagt, das ist Spielkram. Also da liegen wirklich Welten zwischen dem Verständnis und den Jobs, die hier geschaffen werden könnten.
In Deutschland arbeiten knapp 12.000 Menschen bei Entwicklern und Publishern, gut 60 davon bei Deck 13 in Frankfurt. Programmierer, Grafiker, Konzeptzeichner, Spieledesigner. Mit The Search hat das Team gezeigt, dass Made in Germany auch im Game-Markt funktionieren kann.
Made in Germany funktioniert also auch im Spielemarkt. Stefan Bücheler hat ein Frankfurter Entwicklerstudio besucht. Ganz weit vorne im Markt, das ist gerade schon angeklungen, sind natürlich die großen Spieleentwickler, zum Beispiel in den USA. Firmen wie Activision, Blizzard und Electronic Arts haben da ihren Sitz. Bei den Unternehmen dort sind auch deutsche Entwickler und Programmierer sehr gefragt. Und meine Kollegin Nicole Markwald hat einen Deutschen getroffen, der schon seit einigen Jahren in Kalifornien Spiele entwickelt.
Mein Name ist Michael Glück, ich bin Software-Engineer bei Electronic Arts hier in Los Angeles, arbeite hier in Kalifornien seit 7 Jahren und zumeist arbeite ich an den Netzwerksachen und Anti-Cheat für unsere Battlefield- und Battlefront-Spiele.
Michael Glück hat in Leipzig Informatik studiert. Schon sein erster Job führte ihn ins Ausland, nach Schottland. Dann war er lange als Spieleprogrammierer beim deutschen Unternehmen Crytek tätig, bevor er 2011 nach Kalifornien kam. Das nötige Arbeitsvisum verschaffte ihm sein amerikanischer Arbeitgeber.
Man muss erst mal hierher kommen und wenn man hier ist, dann gibt es wirklich viele Angebote. Man kriegt mit LinkedIn jeden Tag eine ganz viele Angebote mit auch viel Geld. Die wollen ja natürlich mit viel Geld locken.
Mitarbeiter werden händeringend gesucht. Firmen locken mit guter Bezahlung, guter Krankenversicherung und beispielsweise einer vergleichsweise großzügigen Elternzeit. Bei Electronic Arts zum Beispiel können Frauen bis zu 6 Monate nach der Geburt des Kindes zu Hause bleiben, Väter erhalten 10 Wochen Elternzeit. Oftmals ist es Männern in den USA gar nicht möglich, nach der Geburt ihres Kindes zu Hause zu bleiben. Frauen kehren häufig bereits nach 6 Wochen in den Job zurück. Die Computerspielebranche in den USA ist riesig. Über 2800 Spielehersteller gibt es. Allein in Kalifornien beschäftigen 900 Firmen über 33.000 Angestellte. Und der Bereich ist vielfältig. Fähigkeiten im Bereich Grafikdesign, Animation, Softwaredesign oder Programmieren sind ein absolutes Muss. Der 41-Jährige hat es als Vorteil empfunden, aus Deutschland zu kommen.
Also es ist so, dass es immer noch hier German Engineering, also deutsche Autos und alles sind immer noch sehr hoch angesehen und ich denke, als Deutscher hat man es eigentlich schon leicht, ein bisschen leichter, denke ich. Also die denken auf jeden Fall, du bist gut ausgebildet, hast eine gute Schulausbildung. Ich habe das so empfunden, wenn man erstmal hier in Kalifornien ist, egal als Deutscher oder Amerikaner, dann ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten. Also Google, Facebook und die ganzen VR, Virtual Reality Firmen jetzt und Spielefirmen natürlich.
2017 erwirtschaftete die Computer- und Videospieleindustrie in den USA laut Michael Gallagher einen Umsatz von rund 36 Milliarden Dollar. Gallagher ist der Chef des Wirtschaftsverbandes Entertainment Software Association, der jährlich die Computerspielemesse E3 in Los Angeles veranstaltet. Für 2018 rechnet er mit einem Anstieg um weitere 10-12%, vor allem im Bereich der mobilen Spiele. Michael Glück, der mit Spielen seinen Lebensunterhalt verdient, wird kaum zum Wachstum beitragen. Oder wie häufig spielt er eigentlich selbst noch Computerspiele?
Gar nicht mehr. Das dürfte ich wahrscheinlich nicht sagen, weil die Spielefirmen denken immer, man spielt viel. Weil ich bin ganz, da habe ich mit Spielen zu tun, dass ich dann einfach abends mehr wirklich sportliche Aktivitäten mache oder mich um meine Familie und meine Frau kümmere und nicht mehr spielen will. Aber bin ich einzeln. Die meisten von meinen Kollegen, die gehen nach Hause und dann zocken die erstmal los.
Die Bezahlung ist super, die Karrierechancen sind unendlich. Nicole Markwald hat einen deutschen Spieleentwickler getroffen, der mittlerweile in Kalifornien bei Electronic Arts arbeitet.
HR Info, Netzwelt.
In der heutigen Sendung blicken wir vor allem auf den boomenden Markt der Computerspiele. Gerade hat in Köln mehrere Tage lang die Messe Gamescom stattgefunden und dort ging es unter anderem auch um das Thema E-Sport. Der digitale Sport wird immer beliebter. Millionen schauen am Computer und live in riesigen Hallen zu, wenn die besten Sportler in populären Computer- und Videospielen gegeneinander antreten. Im vergangenen Jahr habe die Branche in Deutschland 51 Millionen Euro umgesetzt. Die Bundesregierung hat die Bedeutung des E-Sports erkannt und will den Sport fördern, berichtet Bernice Chimanga.
Die Spielekonsole ist sein Ball, eine stabile Internetverbindung seine Sporthalle. Felix Kluck ist E-Sportler. Bei populären Computer- und Videospielen misst er sich mit anderen. Dass die Bundesregierung seinen E-Sport in den Koalitionsvertrag aufgenommen hat, ist für den Vorstand vom ersten Berliner E-Sport-Club wichtig. Denn bisher haben sie dort ein Problem.
Wir als E-Sport-Verein sind kein gemeinnütziger Verein, weil E-Sport kein Sport ist. Und das heißt, wir haben natürlich wenig Zugriff auf Fördermittel, die für uns aber notwendig sind. Zum Beispiel, weil wir gerade auf der Suche nach einem Vereinsheim sind, nach Ausstattung dafür und so weiter. Also alle Dinge, die halt dazugehören, wenn man einen Verein führen möchte oder im Verein zusammen sein möchte.
Nur wenn der E-Sport als eigene Sportart anerkannt wird, dann können die E-Sport-Vereine auf öffentliche Zuschüsse, auf steuerliche und auf rechtliche Vorteile hoffen. Aber Strategie, Sport oder sogenannte Ballerspiele am Computer zocken, ist das wirklich Sport? Felix Kluck sieht zwischen dem traditionellen und dem E-Sport kaum einen Unterschied.
Es erfordert sehr viel körperliche Disziplin und es gehen im Körper dieselben Prozesse vor wie bei anderen Sportlern auch. Und deswegen gibt es die Abgrenzung in meinem Kopf eigentlich nicht.
Auch für Eberhard Ginger, Sportbeauftragter der CDU, spricht einiges dafür, dass E-Sport als Sportart anerkannt wird. Aber er hat auch Bedenken.
Es gibt so viele Aspekte, wo man sagen muss, das ist sinnvoll, das aufzunehmen. Und es gibt dann so viele Aspekte, wo man sagen muss, es kommt unter keinen Umständen in Frage. Gerade Ballerspiele auch noch staatlich unterstützen. Das kann sich eine Bundesregierung oder kann sich die Politik nicht leisten.
Der E-Sport gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das weiß auch FDP-Politikerin Britta Katharina Dassler.
Egal, wo Sie hinhören im Sportbereich, wird immer mehr bei E-Sport diskutiert, immer mehr E-Sport-Vereine werden gegründet. Auch die großen Bundesliga-Vereine machen jetzt E-Sport-Abteilungen und so weiter. Und da finde ich es schon notwendig, wichtig und richtig, dass sich also auf der einen Seite der DOSB über die Sportbünde damit auseinandersetzt, aber auf der anderen Seite auch die Bundesregierung, weil die muss ja die ganzen steuerlichen Voraussetzungen schaffen.
Das hat die Bundesregierung erkannt, denn digital ist in. Viel Konkretes gibt es aber noch nicht, denn wie so oft beim Thema Digitalisierung steckt auch die Umsetzung beim Thema E-Sport noch in den digitalen Kindersportschuhen. Felix Kluck vom ersten Berliner E-Sport-Club erwartet trotzdem viel.
Die Politik muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass E-Sport als Sport anerkannt wird und dann Fördermaßnahmen in den einzelnen Ländern einleiten, sodass die Strukturen dort gefördert werden können, Ligen aufgebaut werden können, Trainingsräume geschaffen werden können, sodass der E-Sport mehr Akzeptanz in der Bevölkerung findet.
Vor der Bundesregierung muss sich aber noch der Deutsche Olympische Sportbund bewegen. Er muss die digitale Disziplin als Sportart anerkennen. Erst dann kann die Bundesregierung den E-Sport fördern.
Soll der digitale Sport, also das Spielen von Computerspielen, als Sportart anerkannt werden oder nicht? Darüber hat Bernice Chimanga berichtet. Über dieses Thema hat auch mein Kollege Werner Schliericke mit Hans Jagno gesprochen. Er ist Präsident des E-Sport-Bundes Deutschland und kämpft für die Anerkennung der elektronischen Spiele als offizielle Sportart. Hier also nun das Interview.
Wenn ich Fußball oder Tennis spiele, werde ich im besten Fall fit und schlank und habe soziale Kontakte. Seit wann gibt es denn diesen Effekt auch bei Computerspielen? Ist es da nicht eher das Gegenteil?
Also gegenteilig ist es in den meisten Fällen tatsächlich gar nicht. Und einige Komponenten, gerade zum Beispiel die soziale Komponente, die Sie gerade beschrieben haben, die findet man auch beim E-Sport. Aber Sie haben natürlich recht. Es besteht ein Unterschied zwischen E-Sport und Sportarten, die eine gesamtkörperliche Betätigung voraussetzen. Es gibt aber viele Gemeinsamkeiten zu Sportarten, die eine präzise Bedienung, zum Beispiel eine Präzisionssportart, die eine präzise Bedienung von einem Spielgerät zum Beispiel voraussetzen oder von einem anderen Sportgerät, zum Beispiel Motorsport oder auch Skisport.
Die Computerspielbranche boomt ja nun wirklich und die Zahl der Spieler wächst immer weiter. Warum brauchen Sie noch die Anerkennung als offizielle Sportart?
Das hat grundsätzlich erstmal einen gesellschaftlichen Grund. Die Leistungen, die die E-Sport-Athleten erbringen, werden noch viel zu häufig als Zockerei oder als reine Spielerei abgetan. Obwohl da eine ganz massive Trainingsstruktur hintersteht, obwohl da ganz massiv dafür geübt wird und sich Leute dort auch wirklich, ja, wirklich tief reinhängen, um die entsprechende Leistung zu erbringen, die sie auch auf internationalem Level wettbewerbsfähig macht. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch rechtliche Gründe. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, dass wir gerade zum Beispiel noch im Visarecht noch keine Privilegierung für E-Sport-Athleten haben, die zum Beispiel in Deutschland antreten wollen, dann ist das natürlich dem Gedanken von zum Beispiel Völkerverständigung und von internationalem Austausch immer nicht sehr zuträglich. Und als letztes, und das ist, glaube ich, mit eins der wichtigsten Sachen, die Gleichstellung zum traditionellen Sport bedeutet eben auch, dass die Amateurtätigkeit im E-Sport, also dort, wo es um Breitensportvereine geht, die entweder rein sich auf E-Sport fokussieren oder ein E-Sport-Angebot haben, eben auch eine entsprechende Unterstützung und Förderung halten und einfach auch weniger Arbeitsaufwand haben, um ihre positive gesellschaftliche Funktion, die sie gerade mit vor Ort Angeboten wie Training im E-Sport-Bereich eben auch einnehmen.
Nun wird ja mit Computer- und Videospielen enormes Geld umgesetzt. Es wird enorm Geld verdient von den Unternehmen. Das ist ja nun in Sportvereinen eher nicht der Fall. Warum sollten denn da noch Steuergelder reinfließen in ein so großes Business?
Naja, die Steuergelder fließen ja nicht in die Spiele, sondern die Steuergelder fließen insbesondere zu dem Thema in die Vereine, um Themen wie den Breitensportaufbau, die Amateursportstrukturen dort aufzubauen und dort zu stärken. Sie geben ja auch nicht, wenn Sie den Sport fördern, im Fußballbereich zum Beispiel die steuerliche Förderung an die Hersteller von den Lederbällen oder von den Fußbällen, sondern Sie fördern damit die Strukturen, die das Spielen und das den sportlichen Wettbewerb etc. überhaupt erst möglich machen. Und dazu muss man einfach auch sagen, E-Sport kann an vielen Stellen auch eben eine sehr kostengünstige Sportart sein, nämlich dort, wo die Spielehersteller zum Beispiel sogenannte Free-to-Play-Angebote, also wo sich jeder kostenfrei das Spiel runterladen kann und spielen kann, zur Verfügung stellen.
Viele verbinden mit Computerspielen Gewaltspiele. Warum sollte man das fördern?
Also Gewaltspiele ist ja ein relativ oberflächlicher Begriff. Es gibt natürlich Spiele, die auch menschliche Konflikte zum Inhalt haben und da auch ganz klar zeigen, dass die mit Waffengewalt gelöst werden. Aber sie nehmen damit gängige gesellschaftliche Narrative auf, wie zum Beispiel Räuber und Gendarm, wenn man das mit modernen Taktik-Shootern vergleicht. Und da ist auch ganz klar, dass es nicht für jede Altersgruppe zugänglich ist. Wir haben mit der USK in Deutschland ein sehr gutes System, das insbesondere die...
Was ist das für ein System? Was ist das für ein System?
Das ist das Alterseinstufungssystem der Videospiele in Deutschland.
Zwischen Räuber- und Gendarmspielen und einer automatischen Schnellfeuerwaffe gibt es ja vielleicht noch mehr als nur einen graduellen Unterschied. Müssten Sie da nicht ein bisschen, ja, um im Bild zu bleiben, abrüsten und auf Kritiker zugehen?
Also wir können, glaube ich, insgesamt weniger auf Kritiker zugehen. Wir müssen uns natürlich mit der Situation auseinandersetzen, die es im E-Sport gibt. Die Community und die Spielerschaft hat einen sehr, sehr diversifizierten Ansatz. Dazu zählen Taktik-Shooter, dazu zählen aber auch, sage ich mal, sehr bunte Fantasy-Strategiespiele. Dazu zählen Sportsimulationen genauso wie sogenannte Kampf-Beat'em-Ups. nennen die sich, wo in einer kleinen Arena gegeneinander in verschiedenen Kampfsportarten angetreten wird sozusagen. Da muss man einfach drauf schauen, wie viel kann man dem E-Sport nehmen, ohne diese Community zu beschneiden und einzugrenzen. Ich glaube, dass E-Sport in seiner Gesamtheit eben nur repräsentiert werden kann, wenn man dort alle Formen des Spielens mit reinnimmt und dort eben darauf achtet, dass eben auch altersgemäß zugänglich gemacht wird. Und ich glaube, das ist unsere ganz wichtige Aufgabe, wenn wir jetzt anfangen, hier, sage ich, bestimmte Zielgruppen auszuschließen, dann nehmen wir uns ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum. Und genau den wollen wir ja eigentlich haben, den Gestaltungsspielraum auch mit einer jungen Generation in den gesellschaftlichen Dialog treten zu können.
Das sagt Hans Jagno. Er ist Präsident des E-Sport-Bundes Deutschland und er kämpft für die Anerkennung der elektronischen Spiele als offizielle Sportart. Mein Kollege Werner Schliericke hat mit ihm gesprochen.
HR Info, Netzwelt.
Google arbeitet daran, mit einer zensierten Suchmaschine auf den chinesischen Markt zurückzukehren. Das hat vor kurzem ein Nachrichtenportal berichtet. Mehr als 1000 Google-Mitarbeiter haben daraufhin in einem Schreiben ihre Bedenken gegen diesen Plan ausgedrückt. Es ist nicht das erste Mal, dass Angestellte Druck auf das Management ausüben. Nicole Markwald mit den Einzelheiten.
Es ist ein kurzer Brief mit deutlicher Botschaft. Für unsere Industrie hat ein neues Zeitalter moralischer Verantwortung begonnen. Unsere Entscheidungen haben Folgen für die ganze Welt, heißt es in dem Schreiben. Und weiter? Wir haben derzeit nicht die nötigen Informationen, um Entscheidungen über unsere Arbeit, unsere Projekte und unsere Anstellung zu treffen. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt, der zeigt, wie die Stimmung bei etlichen Google-Mitarbeitern ist, nachdem sie aus der Presse erfahren haben, dass der Konzern darüber nachdenkt, mit einer zensierten Suchmaschine auf den chinesischen Markt zurückzukehren. Der Journalist Ryan Gallagher vom Online-Portal The Intercept erklärte gegenüber dem Radiosender NPR, wie Googles spezielle Suchmaschine für China aussehen könnte.
So the idea is that Google has been developing a specific
customized. Um sich an die Regeln der kommunistischen Partei zu halten, müsste Google seine Suchmaschine streng an die Zensur des Regimes anpassen. Informationen über oppositionelle Politiker, Demokratie, Menschenrechte, selbst wissenschaftliche Arbeiten, die nachteilig für die Regierung ausfallen, sind geblockt. Und daran müsste sich auch eine Google-Suchmaschine halten. Verärgert über die Heimlichtuerei und mögliche Verstöße gegen Ethikregeln des Unternehmens unterschrieben über 1400 Googler den Brief an die Konzernführung. So heißt es in den Regeln, dass Google keine Dienste anbietet, die zu Verletzungen von Menschenrechten führen. Es ist ein Déjà-vu für Google. Erst im April kündigte der Konzern nach Mitarbeiterprotesten an, das sogenannte Project Maven nach Vertragsende im März 2019 nicht fortzusetzen. Dabei wurden intelligente Algorithmen bei der Erkennung und Unterscheidung von Menschen in Drohnenvideos für das Pentagon eingesetzt. Kurz darauf veröffentlichte Google Grundsätze im Umgang mit künstlicher Intelligenz. So versprach der Konzern, sie nicht für Waffen oder Gewalt gegen Menschen einzusetzen. Ian Scher vom Technologieblog CNET sagte dazu dem Sender CBS:
Employees generally in Silicon Valley really don't like bending to governments.
Angestellte im Silicon Valley haben grundsätzlich ein Problem damit, sich gegenüber Regierungen zu verbiegen. Das sehen wir immer wieder. Speziell bei Google, wo schon ein anderes Projekt mit dem Verteidigungsministerium nach Protesten beendet wurde. Mitarbeiter dieser Konzerne wollen ihre Ideale nicht aufgeben, bei allem technischen Fortschritt, der im Silicon Valley entwickelt wird. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Ein Thema, bei dem auf der anderen Seite ein gewaltiger, unerschlossener Markt wartet, fährt Scher fort. Für Google oder auch für Facebook hat sich das Wachstum in den USA und der westlichen Welt verlangsamt. Und in China leben 1 Milliarde Menschen. Es ist eine riesige Chance zu wachsen, aber man muss sich mit diesen haarigen Problemen auseinandersetzen. Google-Chef Sundar Pichai sagte in einer Mitarbeiterversammlung, noch sei nichts entschieden, die China-Pläne seien noch in einem sehr frühen Stadium. Google ist nicht das einzige Unternehmen, wo Management und Angestellte nicht auf einer Linie sind, was die Verwendung ihrer Produkte angeht. So wurde bei einem Pilotprojekt der Polizei in der US-Metropole Miami Gesichtserkennungssoftware von Amazon eingesetzt. Nach Protesten von Mitarbeitern und der Bürgerrechtsorganisation ACLU wurde das Projekt gestoppt, inzwischen aber weiter fortgesetzt. Die Mitarbeiter sprachen sich in einem Brief auch dafür aus, die Datensammelfirma Palantir von seinen Cloud-Diensten zu sperren. Palantir ist ein Unternehmen von PayPal-Mitbegründer und Trump-Unterstützer Peter Thiel und hat enge Verbindungen zum Geheimdienst CIA. Im Juni richteten Microsoft-Angestellte einen Brief an ihren Chef Satya Nadella. Sie forderten ihn auf, einen Vertrag mit der Einwanderungsbehörde ICE im Wert von 19 Millionen Dollar zu kündigen. Hintergrund für die Forderung waren die Familientrennungen an der US-mexikanischen Grenze. Auch das haben Technologieunternehmen 2018 Mitarbeiter als moralischen Kompass.
Ein Beitrag war das von Nicole Markwald. Das war auch HR Info Netzwelt. Weitere Informationen finden Sie wie immer im Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.